HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
12 bis 15 Millionen Roma leben in Europa. Sie sind die größte Minderheit. Fast überall werden sie ausgegrenzt und kriminalisiert. In Prizren wagt ein junger katholischer Ordensmann den Versuch eines Zusammenlebens in der sehr vom Bürgerkrieg geschädigten Region im Kosovo. Nahe der Grenze zu Albanien haben sich Jesuiten und einige Oberstufenschüler des Jesuitengymnasiums Loyola auf die Begegnung mit der Roma-Bevölkerung eingelassen. Eine Schule der Freundschaft, vom Zusammenleben mit Roma im Kosovo. Über dieses Experiment berichtet Matthias Alexander Schmidt in Camino von HR2 Kultur.
Der Muezzin ruft zum Gebet. Die Fassade der Sinan Pascha Moschee glänzt im Licht der Abendsonne. Plötzlich übertönt ein Schiffshorn den Muezzin. Laut und tief dröhnt es durch die Altstadt von Prizren. Es ist das tiefe B meines Altsaxophons. Ich stehe am Heck eines Schiffs. An einem Samstagabend im Hochsommer fährt es vorbei an Cevapcici-Buden. Das Schiff fährt nicht auf dem Fluss, sondern durch die Fußgängerzone. Besatzung und Passagiere bewegen sich zu Fuß. Denn es ist die mobile Bühne eines Theaterstücks. Die Schauspieler, Kinder und Jugendliche, die zur ethnischen Minderheit der Aschkali gehören, einer Gruppe der Roma im Kosovo. Neben ihnen gehen jugendliche Kosovo-Albaner. Gemeinsam tragen sie das Bühnenbild, Bug, Segel und Steuerrad. Mittendrin im Schiff geht mein Freund Moritz Kuhlmann. Er ist 27, Mitglied im Jesuitenorden und lebt seit 1,5 Jahren im Kosovo. Bei den Passanten neben dem Schiff stehen 3 kleine Jungs, vielleicht 7 Jahre alt, etwas verwahrlost, mit Trommeln in der Hand. Wie gebannt beobachten sie das Schauspiel. Moritz lächelt.
Wir betreten die Bühne der Zigeunerkinder. Und das Stadtzentrum ist die Bühne der Zigeunerkinder, weil sie hier rumlaufen und betteln. Mit ihren Trommeln und versuchen, ein bisschen Geld zu machen. Die Kinder, die sich diesen Ort schon längst zur Bühne gemacht haben, auf die schauen die Menschen nur herab. Also das sind die lästigen Straßenkinder. Das Stadtzentrum ist die geheime Bühne der Zigeunerkinder. Und heute Abend ist es die offizielle Bühne der Zigeunerkinder.
Ich habe Moritz schon öfter hier besucht, viele seiner Schützlinge kennengelernt. Wie immer spricht er ganz selbstverständlich von Zigeunern.
In Deutschland halten wir Roma für den besten Begriff, politically correct. Aber die Aschkali wehren sich dagegen, Roma zu heißen. Das empfinden sie als Beleidigung. Der Hintergrund ist, dass die Aschkali-Identität sich dadurch gründet, dass sie sich mühsam davon absetzen, Roma zu sein, aus der Angst heraus die Vorurteile und den Hass, den Albaner gegenüber Roma haben, auf sich nehmen zu müssen. Und das ist bestimmt auch für die Aschkali ein schmerzhafter Prozess, weil sie ein Stück ihrer Identität aufgeben mussten. Sie haben die Roma-Sprache verlernt, die Roma-Kultur abgelehnt, um ganz Albaner sein zu können. Wobei die Albaner sie natürlich nicht als Albaner akzeptieren, sondern Roma nennen. Wenn ich jetzt käme und die Aschkali Roma nennen würde, das ist eine wirkliche Verletzung. Deswegen spreche ich oft von Zigeuner, weil alle wissen, was es ist. Ich zugleich den beleidigenden Begriff Roma nicht benutzen muss. Und von meiner Seite her diesen Begriff als respektvoll empfinde.
Mit der Theateraufführung im Stadtzentrum feiern Aschkali und Kosovo-Albaner das einjährige Bestehen des Begegnungs- und Bildungsprojekts Loyola Transit. 2 Welten treffen dabei aufeinander. Die eine, albanischstämmige Schüler vom Loyola-Gymnasium, 2005 von einem deutschen Jesuiten gegründet, mit dem Ruf Elite-Gymnasium, beste Schule des Kosovo. Die andere Welt, das sind Kinder und Jugendliche, die kaum oder gar nicht zur Schule gehen. Aschkali. Sie leben in einem Viertel namens Transit, direkt neben der Autobahn. Kosovo-Albaner und Aschkali haben normalerweise nichts miteinander zu tun. Vor 1,5 Jahren machte Moritz Kuhlmann ein Praktikum beim Roma-Projekt Elia in Rumänien. In einem Dorf in Siebenbürgen hat sein Ordensbruder Georg Sporschel zusammen mit der Religionspädagogin Ruth Zenkert unter anderem eine Musikschule aufgebaut. Zurück im Kosovo begann Moritz, Familien im Aschkali-Viertel Transit zu besuchen, zusammen mit jugendlichen Loyola-Schülern.
Also der Kern ist ja, dass wir nicht ein Projekt für Roma machen wollen und nicht den Roma helfen wollen. Darum geht es nicht. Sondern es geht um das gewagte Experiment, können wir mit ihnen zusammenleben.
Das Theaterschiff hält an. Unten am Fluss führen 20 Kinder und Jugendliche eine Breakdance-Performance auf. Einer der Tänzer ist der 16-jährige Loyola-Schüler Guri Masreku. Nach seinem Auftritt erzählt er mir von seinem Einsatz im Viertel Transit.
Ich bringe den Kindern Schreiben bei, das Alphabet und auch etwas Mathe. Die Kinder freuen sich so, jemanden zu haben, der ihnen neue Dinge beibringt. Und ich lerne dabei, aus meiner gewöhnlichen Rolle als Schüler in die Lehrerrolle zu wechseln und zu schauen, wie kann ich Kindern etwas beibringen.
Einige ältere Aschkali-Jungs trommeln einen Rhythmus auf Mülltonnen und einer rappt. Sie blockieren die sogenannte Carrefour-Brücke. Bis heute sind hier UN-Soldaten postiert. Passanten bleiben stehen und machen Fotos.
Also es hatte was von einer politischen Demonstration, habe ich während der Aufführung gedacht. Und also von Sichtbarmachung. Die meisten Zuschauer kennen die Geschichte nicht, haben sie auch nicht verstanden währenddessen. Aber sie haben gesehen, was sonst nicht sichtbar ist, nämlich die Aschkali und ihr Zusammensein und Zusammenleben mit den Nicht-Aschkali.
Loyola-Schüler Guri ergänzt.
Unser Theatersommerlager heißt Schmetterlinge in Transit. Wir haben von null angefangen, wie ein Schmetterling im Kokon, und haben ein ganzes Theaterstück selbst geschrieben und einstudiert. Während des letzten Jahres haben wir diese Verwandlung vom Kokon zum Schmetterling auch gesehen. In der Verbindung von einer Welt in eine völlig andere. Dabei verwandeln sich auch die Personen selbst.
Am Anfang störten die jugendlichen Aschkali-Jungs andauernd den Unterricht der Loyola-Schüler mit den Kleineren. Erst nach und nach begannen sie mitzuhelfen, wurden langsam von störenden Schülern zu Mitarbeitern des Projekts. Doch die Loyola-Schüler konnten diesen Wandel nicht wahrnehmen.
Und da gab es einen gigantischen Konflikt. Es hat richtig gekracht, die haben sich angeschrien gegenseitig und es ging eine Stunde, also eine Stunde Gebrüll. Und irgendwie war es möglich, in der Stunde langsam zu verstehen, dass das Mitarbeiter sind und nicht die Schüler der Loyola-Leute, sondern Kollegen auf Augenhöhe.
Einer der jugendlichen Aschkali-Jungs ist der 17-jährige Ramadan Mustafa. Am Vorabend von Bayram, dem muslimischen Opferfest, sitze ich mit Moritz bei seiner Familie in der Wohnung auf einem großen Ecksofa. Es ist kurz vor Mitternacht. Ramadans Mutter Arieta stellt jede Menge Süßigkeiten auf den Couchtisch.
Oh, Falimiers.
Herr Bayram.
Für Bayram, sagt sie und drückt mir ein Stück Turkish Delight in die Hand.
Und du sollst unbedingt das probieren, das hat ein richtig gutes Aroma.
Wenn sie es sich leisten können, schlachten muslimische Familien an Bayram ein Lamm. Das erinnert an die Geschichte von Ibrahim, der bereit war, seinen Sohn Ismail zu opfern, bis Gott ihm im letzten Moment ein Tier zum Schlachten gab. Die meisten Loyola-Schüler und alle Aschkali sind Muslime. Zugleich ist der Kosovo ein streng säkularer Staat.
Die Menschen aus Transit trinken Alkohol, gehen freitags nicht unbedingt in die Moschee. Aber so die großen Feste werden eingehalten. Ja, letztlich so wie die Christen in Westeuropa. Aber es macht es schwerer, religiöse Ausdrucksformen zu finden, weil die Muslime hier mit keinerlei religiösen Ausdrucksformen vertraut sind. Das religiöse Leben ist ein bisschen ein blinder Fleck, weil das für mich so ein zentraler Punkt ist und der Grund ist, warum ich überhaupt in Transit bin. Aber aus Transit weiß es überhaupt niemand, spürt es überhaupt niemand. Und in dieses tiefe religiöse Leben lässt sich auch niemand mit hineinnehmen.
Vor Bayram wollte Ramadan unbedingt noch bezahlt werden. Deswegen sind wir hier. Moritz hat ihn und 7 andere Jugendliche aus dem Viertel angestellt. 150 Euro bekommt er pro Monat. Für kosovarische Verhältnisse kein schlechter Lohn. Ramadan kann einigermaßen lesen und schreiben, ist aber nur 3, vielleicht 4 Jahre zur Schule gegangen. Er erzählt mir von seinem Einsatz für das Projekt.
In unserem Schulraum hier im Viertel sind meine Aufgaben, auf die Kinder aufzupassen und mich um den Raum zu kümmern. Zum Beispiel im Kindergarten ist meine typische Aufgabe, wenn die Kinder aus dem Raum abhauen, ihnen hinterher zu rennen und sie wieder zurückzuholen.
Rund 70% der jungen Menschen in Kosovo sind arbeitslos. Berufsausbildungen gibt es nicht. Für Aschkali ist es noch schwerer, Arbeit zu finden. Ramadans Vater Sabit transportiert und schneidet Holz mit einem kleinen Traktor. Die Wohnung der Familie ist sehr gepflegt und doch schlafen hier in einem Raum die Eltern, Ramadan und seine 5 Geschwister. Ich frage Ramadan und Sabit nach ihrem bisherigen Verhältnis zu den albanischstämmigen Kosovaren.
Einige haben uns beleidigt, aber die Loyola-Schüler respektieren uns, während auf der Straße die Leute der Albaner-Community uns schlecht behandeln, indem sie uns beleidigen. Aber die Loyola-Schüler mögen uns.
Es geht darum, Respekt zu haben, wie zwischen Ramadan und den Schülern von Loyola. Sie mögen die Kinder, sie respektieren uns, unsere Kommunität. Sie tanzen und spielen mit den Kindern. Wenn sie herkommen, umarmen sie die Kinder. Als ihr das Theaterstück mitten in Prizren aufgeführt habt, da kamen die Loyola-Schüler zu mir, haben mich begrüßt und gesagt, Ramadan ist ein sehr guter Junge, mit Ramadan bin ich eng befreundet.
Am Nachmittag hat Ramadan zusammen mit anderen Musikschülern bei der Einweihung eines neuen Begegnungshauses im Viertel Gitarre gespielt. Als ich ihn vor ein paar Monaten traf, konnte er noch keinen Akkord greifen.
Schau mal, was ich für eine Hornhaut auf den Fingern habe, wie weich die Haut hier ist und wie hart sie an den Fingern geworden ist, wo ich die Saiten drücke. Ja, wirklich, ich wusste vorher noch nicht mal, wie man eine Gitarre anfasst. Und jetzt?
Sabit ist stolz auf seinen Sohn.
Mein Beruf ist eben Holzschneiden und sein Beruf ist Gitarre spielen.
Sabit hat jahrelang an einem neuen Haus für seine Familie gebaut. Mit finanzieller Unterstützung des Projekts ist es jetzt endlich fertig geworden. Im Gegenzug darf das Projekt Loyola Transit die Räume eine Weile exklusiv nutzen, denn der bisherige Schulraum ist zu klein. In ein paar Monaten soll ein Neubau für das Projekt stehen. Und Familie Mustafa kann in ihr eigenes Haus einziehen.
Im neuen Haus gefällt es mir besser. Es gibt dort keine Autos, die vorbeifahren. Es gibt keinen Lärm, es gibt kein... Wie soll ich sagen, es ist...
Still.
Still. Dort kannst du machen, was du willst. Du wirst niemanden stören.
Wenn wir hier Musik machen und Schlagzeug spielen, stören wir die ganzen Leute, die da wohnen. Dort drüben stören wir niemanden.
Das ist neu. Das ist das Haus, das wir jetzt als Sozialzentrum nutzen.
Sabit hat das Haus eigenhändig gebaut, mitten im Aschkali-Viertel. Rundherum keine Straße, nur holprige Sandwege. Die Türrahmen teilweise etwas schief, die Fassade unverputzt. Aber das ist normal in Kosovo, nicht nur hier in der Nachbarschaft. Wer nicht verputzt, zahlt keine Grundsteuer. Drei Zimmer mit Küchenzeile und Bad. Hier ist Platz für Schulersatzunterricht, Kindergarten und Musikstunden. Und für eine Neuerung, das gemeinsame interreligiöse Gebet am frühen Morgen.
Guten Morgen.
25 Kinder und Jugendliche sitzen im Kreis auf dem Boden. In der Mitte eine Kerze, daneben die Bibel auf Deutsch und Albanisch und die 99 Namen Gottes aus dem Koran auf Arabisch und Albanisch. Moritz' Wunsch, auch religiös mit den Aschkali zusammenzuleben, bekommt mit dem Morgengebet eine erste Ausdrucksform.
Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Erhebst du dich nicht über den Mann, dem alles gelingt, den Mann, der fremd ist.
Am Anfang einen guten Morgen in all den Sprachen, die in der Gemeinschaft präsent sind. Dann eine Runde zu der Frage, wie geht's dir gerade? Ein Lied, ein Psalm, dann Bittgebete, freie Bittgebete aller. Der Gottesname, einer der 99 Gottesnamen aus dem Koran. Dann El-Fatir, die Sure 1 des Korans, gemeinsam gebetet, die Eröffnungssure. Und dann nochmal ein Lied.
Nach dem Gebet sitze ich mit einigen jugendlichen Mitarbeitern aus Transit zusammen, Kolleginnen von Ramadan. Sie gestalten gemeinsam das Morgengebet. Ramise, 18 Jahre alt, erzählt.
Für mich ist der wichtigste Teil im Morgengebet die Psalmlesung aus der Bibel und die Erklärung des Gottesnamens aus dem Koran. Diese beiden sind sehr wichtig, denn da wird über Gott gesprochen. Und die Kinder lernen dann verstehen, wer Gott ist.
Ramises Freundin, die 16-jährige Krenare, ergänzt.
Für mich ist der wertvollste Aspekt von Gebet zu bedenken, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und dass wir in Frieden leben. Mir gefallen die Meditationen, weil sie ein Zeichen dafür sind, dass wir uns nach Gott ausrichten und dass wir mit ihm sprechen und ihm sagen, wo unsere Not ist.
Ramise würde dem Gebet gerne noch ein Element hinzufügen.
Eine Lesung aus dem Koran. Die wichtigsten Texte. Einen Text, in dem Gott etwas über den Menschen sagt. Wie in der Bibel. Der Koran ist nicht von Menschen geschrieben, sondern Gott hat ihn vom Himmel herabregnen lassen, für den Menschen, um den Menschen etwas zu sagen. Ich würde gerne die Teile lesen, wo es darum geht, was ein guter Mensch ist, welchen Weg er gehen soll, was der richtige Weg ist.
Wir lesen im Morgengebet die Bibel, ein christliches Buch. Wie ist das für euch als Muslime, ein christliches Buch zu beten?
Man sollte ja nicht den Menschen durch den Glauben irgendwie so vergleichen,
sagt Ramadans Cousin, der auch Ramadan heißt. Er hat länger in Deutschland gelebt, ist erst kürzlich zurückgekehrt.
Man sollte alles, die ganze Religionen zusammen, also ein gutes Zusammenleben haben. Jeder soll den anderen akzeptieren. Ein Gott hat uns erschaffen, nur wir haben halt verschiedene Glauben. Jeder kann so entscheiden, was er möchte und wie er möchte. Aber zusammenhalten sollte man auf jeden Fall. Das gehört sich so.
Ramise sieht das auch so, ist aber unsicher, ob das Morgengebet im Sinne des Islam wirklich ein richtiges Gebet ist.
Die Art des Gebetes ist etwas anders. Deswegen ist es für mich nicht im vollen Sinne Gebet. Im Islam musst du richtig angezogen sein, wenn du betest. Mit Schleier, wenn man ganz nach dem Koran betet.
Ja, erstmal Gebetswaschung.
Vielleicht können wir auch eine Gebetswaschung machen.
Aber das braucht viel Zeit.
Was ist die Symbolik?
Vielleicht auf symbolische Weise?
Das nimmt uns viel Zeit.
Wir bräuchten eine große Wanne und Männer und Frauen müssten getrennt sein.
Und dann sind wir plötzlich eine Moschee. Ist es eine Moschee oder eine Schule?
Schola Michisore, das heißt Schule der Freundschaft. Also denn es ist was Schulisches. Am Anfang habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, um klarer auf der Linie zu sein, dass es um Begegnung geht und nicht um Helfen. Aber es ist eine Schule geworden, und zwar eine Begegnungsschule, eine Freundschaftsschule. Und irgendwie habe ich auch dazu lernen müssen, dass der Kontrast zwischen Helfen und Begegnung vielleicht auch gar nicht so scharf ist, wie ich das zu Anfang dachte.
Die Texte seines Ordensgründers Ignatius haben dem jungen Jesuiten bei diesen Überlegungen geholfen. Im Exerzitienbuch, den geistlichen Übungen, beschreibt der heilige Ignatius von Loyola, was Freundschaft ist.
Liebe ist eine Sache der Tat und nicht des Wortes. Wir sind nicht hergekommen mit dem Vorhaben, eine Schule zu machen, sondern wir sind hergekommen mit dem Wunsch, Begegnung zu haben. Und daraus ist eben das entstanden, was Ignatius die Kommunikation nennt. Also das sich gegenseitig schenken und empfangen von dem, was man hat und der andere nicht hat. Von dem, was man ist und der andere nicht ist. Und deswegen habe ich auch gar kein mulmiges Gefühl mehr dabei, dass wir hier als Lehrer kommen und Schule machen, weil es vor einem anderen Notenschlüssel geschieht. Also der Notenschlüssel ist die Begegnung auf Augenhöhe, aus der heraus wir einander im Empfangen und Schenken miteinander leben. Schola Michisore bringt es eigentlich auf den Punkt. Also eine Schule der Beziehung, eine Schule der Freundschaft.
Am Nachmittag beim Musikunterricht. Ich treffe Labinot. Der 14-Jährige ist bisher der Einzige aus dem Viertel, der erfolgreich die 9. Klasse der öffentlichen Schule abgeschlossen hat. Im Kosovo die Grundschule. Jetzt besucht er die 10. Klasse einer berufsorientierten Oberschule mit musikalischem Schwerpunkt.
Wenn mich jetzt jemand fragt, bist du in der Schule, dann sage ich ja. Da kann ich stolz drauf sein. Es gibt in der Musikschule, also in meinem Gymnasium, da gibt es noch einen einzigen, bei dem ich mir vorstellen könnte, von der Hautfarbe her, dass er auch Aschkali sein könnte. Ich hätte mir nie vorstellen können, über die 9. Klasse hinauszugehen, weil man immer sagt, da muss man viel lernen und es ist schwer. Ich war der schlechteste Schüler in meiner Klasse. Und jetzt bin ich auf der vielleicht besten Schule, auf der Musikschule. Boah, das hätte ich nie gedacht.
Labinot würde gerne Englisch lernen.
Ich kann gar nichts. Es würde mir schon reichen, die Buchstaben zu können. Ein bisschen möchte ich schon lesen können und ein bisschen verstehen. Stell dir vor, W-H-A-T. Das soll what heißen. Wie soll ich denn sowas wissen? Beim Deutschen gefällt mir die Aussprache so gut.
Seit Beginn des Projekts vor anderthalb Jahren geben Loyola-Schüler den jungen Aschkali jeden Nachmittag Schulersatzunterricht. Das Ergebnis? Seit Herbst gehen alle Kinder regelmäßig in die öffentliche Schule. Und auch einige ältere Jugendliche wurden zum ersten Mal richtig eingeschult. Für die jugendlichen Mitarbeiter wie Ramadan, Ramise und Kunare gibt es einen mehrmonatigen Intensivkurs. Ein für das Projekt angestellter Lehrer bereitet sie auf einen Einstufungstest vor. Im Sommer sollen sie zeigen, dass sie auf dem Abschlussniveau der 9. Klasse sind, um dann, wie Labinot, eine weiterführende Schule zu besuchen. Was erwarten sie sich von diesem Aufholunterricht? Wie kann es danach für sie weitergehen, für Ramise, Krenare, ihre Freundin Edona und die anderen? Haben sie Träume für ihre Zukunft?
nach Deutschland ziehen. Ich will ein Diplom, um studieren zu können und dann eine berühmte Erzieherin in Deutschland zu werden. Oder in der Schweiz. Vielleicht kann ich ja auch ein paar Ideen mitbringen. Kinder sind süß. Ich arbeite gerne mit ihnen. Und ich will mir in Deutschland das Leben anschauen und die Kinder dort sehen. Lernen sie wie wir oder sind sie anders? Der Traum kam, als ich hier in der Kindergartengruppe angefangen habe. Seitdem will ich das weitermachen, in einer noch größeren Schule mit noch mehr Kindern.
Deutschland und die Schweiz, Sehnsuchtsorte für viele Kosovaren. Mehrere hunderttausend leben in den beiden Ländern. Nur 1,5 Millionen im Kosovo selbst. Ramise leitet momentan den Kindergarten in Transit. Später würde sie gerne in Deutschland Richterin werden, sagt sie.
Weil es mir gefällt, mich mit Gerechtigkeit zu beschäftigen. Mir gefällt es, immer auf dem rechten Weg zu sein, anstelle von Gewalt. Ich hatte immer den Traum, Richterin zu werden.
Aber das ist wohl ein ferner Traum, denn dafür bräuchte sie viel Disziplin. Das war schon zu Schulzeiten nicht ihre Stärke.
Ich habe mit der Schule nicht weitergemacht, weil ich ein Handy bekommen habe. Dann war ich die ganze Nacht bis 4-5 Uhr morgens am Handy. Und morgens konnte ich nicht aufstehen.
Für die zierliche 18-Jährige steht außerdem noch ein ganz anderes Zukunftsthema auf dem Plan.
Ramise war verlobt mit einem in München lebenden Aschkali. Und in Klammern, da geht es ja nur ums Visum. Also die wird mit dem verheiratet, damit sie darüber nach Deutschland kommt und dann darüber der Familie Geld schicken kann. Und das war eigentlich schon alles fix. Die Familie hat die Hochzeit arrangiert und Ramise hat es nicht mit sich machen lassen. Der Hochzeitsmarkt läuft hier über Facebook. Die Aschkali sind über Facebook miteinander vernetzt. Die haben natürlich keine Möglichkeit, einander zu besuchen. Also die Aschkali-Community hier hat keinen Kontakt zu der Aschkali-Community in Pristina oder so. Und über Facebook gibt es dann Kontakte und über Facebook wird die Hochzeit vereinbart. Also das ist schon unsere Hoffnung, dass irgendwann mal die Mädchen erkennen, dass sie nicht mit 16 verheiratet werden wollen und dann nur noch für den Haushalt der Familie ihres Mannes verantwortlich sind.
Die Hoffnung, dass Ramise sich weiter gegen ihre Eltern durchsetzt, ist jedoch nicht groß.
Ramise, wirst du den Jungen heiraten?
Ich denke ja. Ich weiß es nicht. Im April kommt er in den Kosovo.
Wie alt ist er?
18. Am 14. April wird er 18.
Du hast ihn noch nie gesehen?
Nein.
Bist du in ihn oder in seinen Pass verliebt?
In ihn. Er hat Augen wie du, blaue Augen.
Bist du in ihn oder in mich verliebt?
In dich?
Im Ernst, du hast ihn noch nie gesehen.
Macht nichts.
Eine Schule der Freundschaft. Vom Zusammenleben mit Roma im Kosovo. Sie hörten einen Beitrag von Matthias Alexander Schmidt.